When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Das ist gekochter Schinken, das ist Teewurst, das ist Erdbeerkäse. Bio ist für mich anfangen.
Kau und Schluck.
So schlecht schmeckt es doch gar nicht.
Du denkst, es wäre auch schlecht.
Gatsch, da kommt die Soße richtig raus.
Kau und Schluck.
Kau und Schluck.
Ja, herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge mit mir. Robert Redl aus dem Restaurant oben aus Heidelberg und auf Nachfrage wollte ich gerade nochmal erzählen, wie Dennis und ich mich damals kennengelernt haben. Das muss jetzt auch schon knapp 10 Jahre her sein. Und zwar gab es damals eine Tischreservierung im Restaurant Olds Louis in den Niederlanden.
Ja, Niederlande, Sergio Herrmann war Küchenchef.
Sergio Herrmann, genau. Und diese Tischreservierung hat Benjamin Pfeiffer, der damals Die-Hard-Fan von Sergio Herrmann war. Ich glaube, immer noch einer der größten Köche, die so in Europa irgendwie die letzten 20 Jahre hervorgegangen ist. Und der hatte damals als einzigster Koch 20 von 20 Punkten im Gourmillot. Das ist zu der Zeit noch der zweitwichtigste Restaurantführer nach Michelin gewesen. Ich glaube, es hat sich mittlerweile ein bisschen verändert. Egal, auf jeden Fall hatte er damals einfach mal ins Blaue einen Tisch für 6 Personen reserviert. Und die Reservierung bestand halt auch schon irgendwie ein halbes Jahr vorher. Und erst nachträglich hat er geguckt, wer da mitkommen will. Und da Benjamin und ich befreundet waren und Dennis und Benjamin auch, aber wir uns gegenseitig noch nicht kannten, hielt er es für eine gute Idee, dass er uns beide fragt. Und wir haben nicht lange gezögert. Ich glaube, es war eines der teuersten Essen in meinem Leben.
War schon teuer auf jeden Fall.
War schon teuer. Ja. Und wir sind dann halt 2013, im Herbst muss das gewesen sein, sind wir da hingefahren. Und der Plan war, weil wir uns eine Übernachtung damals nicht leisten wollten, dass wir uns frühst treffen mit 2 Autos, da hinfahren und dann nach dem Essen wieder zurück. Also wir waren eigentlich ziemlich genau 24 Stunden unterwegs. Wir sind frühest um 7 losgefahren, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja.
Sind dann nach Sluis, ein ganz kleiner Ort mitten an der Küste. An der bretonischen Küste müsste das sein, ja. Auf jeden Fall waren wir ein bisschen zu früh. Wir waren so mittags um 13, 14 Uhr da. Sind erstmal noch an den Strand nach Garz, glaube ich. Und haben da noch ein paar Bier getrunken. Eins, glaube ich, war es. Und sind dann erst um 18 Uhr in dieses Restaurant. Und das war wirklich bis heute eins der prägendsten Restauranterfahrungen, die ich, glaube ich, da hatte. Wir hatten diesen Tisch für 6. Wir hatten die Aperos und den Snack draußen in diesem Hof. Und wirklich dieses Restaurant, wunderschön, komplett voll bis unter das Dach. Damals war es nämlich was ganz Besonderes, dort zu Gast zu sein, weil das war das allerletzte Menü.
Genau, es war das Abschlussmenü von Sergio Herrmann.
Das Menü, das habe ich heute noch zu Hause. Das ist noch so ein kleiner Umschlag, also so ein kleines Heft. Super, super gedruckt auch. Hast du es auch noch, dieses schwarze Heft?
Bestimmt irgendwo, aber
das hieß, ist nicht greifbar. Das hieß Father and Son Menü, also Vater und Sohn Menü. Und wirklich hervorragend. Wir saßen an so einem runden Tisch mit den anderen 4 Personen noch und wirklich hervorragend gegessen. Und 3 von uns haben dann auch noch ein Buch von ihm, ein signiertes, mitgenommen. Übrigens, weißt du, was die heute wert sind?
Die sind ultra teuer.
Ich habe eins. Ich habe es nicht von da. Ich habe eins geschenkt bekommen mal irgendwann und wusste es auch nicht. Die werden als Antiquität gehandelt. Mhm. Die, ich glaube, den höchsten Preis. Also die haben damals 70 Euro gekostet im Restaurant. Die gehen für 1.800 Euro.
Das ist Wahnsinn.
Ich glaube, du findest keinen, der das zahlt, aber so werden sie gewertet.
Du irgendwie kriegst die Bücher ja auch nicht mehr, ne?
Nee.
Also ich habe auch mal geschaut danach.
Sergio Logi, da ist auch so ganz viele Künstler mit drin, auch Sven Feth und so.
Und auch
weiter.
So ein iPod noch, so richtig, aus mit Ibiza-Musik richtig, und so. Richtig. Ja, Benny hat mir das mal geliehen, das Buch, weil ich keins mehr bekommen hatte damals.
Nee, mir hat das mal jemand geschenkt, der es nicht mehr wollte, tatsächlich.
Der es nicht mehr wollte, abgestoßen.
Aber ich hoffe, der hört das natürlich. Vielen Dank dafür. Nee, der hat aufgehört mit Kochen tatsächlich damals. Ist aber mittlerweile wieder zurück. Aber ja, wie auch immer, wenn wir dieses Buch ziert mein Buchregal. Um es zu Ende zu bringen, wir sind dann, glaube ich, um 3 Uhr nachts wieder nach Hause gefahren. Und das war wirklich eine sehr zähe Fahrt. Also ich glaube, ein paar von uns hatten diese Autofahrerweinbegleitung. Und wir waren tatsächlich um dieselbe Uhrzeit wieder in Mannheim am Wasserturm, am Planetarium, wo wir losgefahren sind. Und ja.
Ey, das war richtig verrückt. Ich habe zu der Zeit in Deidesheim gearbeitet und gewohnt und war da mit meiner damaligen Freundin gerade in der Trennungsphase und habe zu der Zeit noch im Wohnzimmer gepennt, weil, naja, wenn du in einer Wohnung noch zusammen lebst, aber getrennt bist, war eine dumme Situation. Da bin ich da nach Hause gekommen, wo sie quasi zur Arbeit ist und man ist sich über den Weg gelaufen. War auf jeden Fall richtig wild. Wie hast du mich damals wahrgenommen? Kannst du dich daran erinnern? Weil, also wir hatten beide, hatte überhaupt jemand von uns schon einen Stern? Hatte Benny schon einen? Der hatte ja irgendwie 1-2 Jahre vor uns einen Stern gehabt, glaube ich, als er noch in Neustadt war. Aber wir beide, also ich war da noch kein Küchenchef,
glaube ich. Also Benny hat, glaube ich, entweder ganz frisch einen gehabt oder stand kurz davor. Also das muss so innerhalb von diesen 3 Monaten noch gewesen sein. Ich glaube nicht, also ich glaube keiner hat, wie ich es wahrgenommen habe, um es auch noch zu Ende erzählt, dieses Restaurant hat 2 Monate danach zugemacht. Ne? Mhm. Also das war, glaube ich, auch das Besondere daran. Bevor man da überlegt hatte, mitzufahren, hätte man gesagt, ja, ist mir vielleicht ein bisschen zu teuer, zu stressig. Ne? Aber dieser Fakt, dass dieses Restaurant in der höchsten Bewertungsstufe 3 Sterne, 20 Punkte, alles, was man an Preisen abräumen konnte, in der Tasche hatte und dass wir quasi einen Tisch hatten, in der Phase, nachdem die bekannt gegeben haben, dass die schließen werden, war, glaube ich, das Argument, wo keiner gezögert hat. Da war damals noch der Daniel Stelling mit dabei, der war Chefpatissier im Schloss hier, mittlerweile Küchenchef im Europäischen Hof. Grüße.
Andreas Peschka war dabei.
Andreas Peschka, genau.
Ein Foodie. Stammgast auch bei dir und bei uns.
Und Benny und wir zwei. Und wirklich in diesen letzten 2 Monaten, und ich fand diesen Spirit hast du im Restaurant auch gemerkt. Es war ja eine positive Endzeitstimmung. Also ich glaube, er hat auf dem Gipfel seines Schaffens quasi diesen Laden zugemacht. Und das hat man aber auch irgendwie als positive Energie wahrgenommen. Also ich fand es schon sehr, sehr, sehr prägend damals. Und wie ich dich wahrgenommen habe, als netten, coolen Typ, wir sind ja danach auch in Kontakt geblieben. Und da fing das ja quasi an, dass ich dich dann auch, keine Ahnung, da warst du bei Kempinski, da habe ich dich mal zum Geburtstag angerufen, glaube ich, habe dir gratuliert. Und da fing das so langsam an, bis du dann halt aus Frankfurt weg bist und quasi eine Übergangssituation gesucht hast, bis du die richtige Location für das Emma Wolf findest. Und da warst du ein paar Wochen, Monate, weiß gar nicht, wie lange, bei uns und hast uns gut unterstützt. Ja. Also nicht direkt im Oben, sondern in dem anderen schon erwähnten Teilen von diesem Landgut. Und dann ist das ein bisschen closer geworden und seitdem sind wir eigentlich gut befreundet und immer in Kontakt.
Ja, wir hatten auch damals, als ich in Frankfurt war, noch eine Veranstaltung zusammen mit Tristan Brandt. Benjamin Peifert, du und ich bei Koch des Jahres.
Ist nächstes Jahr, nächste Woche übrigens an derselben Location.
Da bist du diesmal in der Jury, ne?
Genau, ja, korrekt.
Genau, und wir waren da aber als junge, wie hieß das denn? Hatte so einen Übertitel, also junge, vor ja, vier junge
Young Chefs oder sowas.
Young Chefs,
jeder so ein Gericht präsentieren,
Da hatten wir dann auch jeder so ein Gericht und hatten das dann präsentiert.
War cool.
Ja, war cool auf jeden Fall.
Und warum hat er das Restaurant zugemacht? Ich kenne das Restaurant nicht, deswegen.
Ja.
Also wenn du.
Sergio Herrmann, ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, war der, wenn man etwas nicht mehr steigern kann, entsteht, wenn man so auf so ein Plateau kommt, wo im Endeffekt alles abgeräumt ist und er hat das als Muschelrestaurant von seinem Vater übernommen. Also es war ein Muschelrestaurant an der holländischen Küste und hat das zu dem gemacht, was es dann am Ende war, eines der bekanntesten Restaurants von Europa. Und da waren auch Politiker da und haben ihn geehrt und alles. Und ich glaube, er war auf diesem Plateau und hat gemerkt, da gibt es, glaube ich, auch eine Reportage, dieses Fucking Perfect, oder?
Fucking Perfect, ja.
Genau, Fucking Perfect, diese Reportage über ihn, da erklärt er es, glaube ich, ganz genau, was er gefühlt hat und warum er damit aufhört. Und da gibt es ja auch mittlerweile einige, die das genauso gemacht haben, irgendwie auf dem Zenit ihrer Restaurant-Daseins irgendwie sich versuchen, neu zu erfinden. Und das ist, glaube ich, so, das war der Grund damals und ja.
Sergio Herrmann, muss man dazu sagen, war halt auch so wirklich so ein Rockstar. Die ganze Attitude, wie der Typ aussieht, wie er gesprochen hat.
Im Rotlichtviertel von diesem kleinen Ort, glaube ich, auch so ein bisschen. Also da waren so Kneipen rechts und irgendwie.
Jetzt war es aber schon so ein Touri-Ort, war schon ganz schnucklig, aber halt auch so zu tätowiert, so auch so Ibiza-Lifestyle, so ich sag mal, vor 10 Jahren, da hast du noch kein Social Media gehabt wie Instagram oder so, dass das so alles mal cool wirken kann, sondern der Typ war halt einfach cool.
Ich glaube, er war so der Erste, der auch Silikonform benutzt
hat.
Er war so der Erste, der so Abformungen gemacht hat selbst. Ja. Da gab es halt hier mal so eine unechte Muschel, die man essen konnte, also so eine Muschelschale und da mal das und so. Ne? Und ich glaube, was es jetzt mittlerweile gibt, auf jedem zweiten Teller findest du eine Abformung von irgendeinem Mousse oder von irgendeinem, ne? Zumindest der damals, glaube ich, nicht nur, aber natürlich auch durch den Geschmack. Also ich kann mich an viele Sachen noch echt erinnern. Aber so auch durch die aufwendige Optik ist der da bekannt geworden. Diesen Stacheldraht, kennst du diesen Stacheldraht?
Vinaigrette,
der hat so eine Vinaigrette gemacht und hat quasi außenrum auf den Teller wie so ein Stacheldraht gelegt aus dieser Vinaigrette, die dann geschmolzen ist. Und dann mit Salat und gab schon
einen Rosenkranz.
Coole Sachen. Ja.
Also richtig, richtig wild. Schade, dass er nicht mehr kocht. Er hat dann The Chain Antwerpen. Das war sein Sous-Chef, Nick Brill. Der hat ganz lange mit ihm da gekocht und die haben das damals zusammen aufgemacht, auch noch The Chain. Das war dann sein nächstes großes Projekt und keine Ahnung, der ist da jetzt aber auch mittlerweile ausgestiegen, der Sergio Herrmann. Der hat aber auch noch so eine Art Fast Food, also Fritten gibt es in Belgien, hat er irgendwie so einen Laden, wo du Pommes kriegst. Ja. Aber geil, halt so Poutine-mäßig. Ja.
Und wie es halt so ist bei so großen, Küchenchefs, die streuen auch ihre Kinder, sage ich mal, in die ganze Welt hinaus. Und in Deutschland aber auch. Denn Toru Nakamura war Sous-Chef bei ihm. Genau, der Arne Anker war bei ihm. Ja. Schmitti von ihm auch da, glaube ich. Viele Leute, die er auch quasi geprägt hat und die jetzt selbst am Start sind, ne? Die nächste Generation.
Absolut, ja. Ich habe dich das allererste Mal, Robert, das kann ich jetzt hier sagen, gesehen. Da habe ich noch in Mannheim bei Amador gearbeitet. Da bist du mit Tristan Brandt. Da wart ihr noch auf der Hotelfachschule in Heidelberg zu der Zeit damals, glaube ich. Krass. Da hat Amador nämlich sein Lager ausgeräumt für Geschirr. Und da habt ihr euch hinten das Geschirr angeschaut. Im Lager. Das war, glaube ich, euer Ziel. Oder ihr habt Hallo gesagt.
Es kann sein, dass es im Zuge dessen war. Aber ich war nur einmal da und das war diese Sommerparty.
Nee, ihr wart da privat da. Das war nicht. Ehrlich? Ihr seid da einmal so durchgelaufen, da habe ich euch noch gesehen. Da weiß ich noch genau, dass ihr da.
Ja, doch. Hinten in diesem Extra, wenn man aus dem Eingang weiter geradeaus geht, da geht es in so einen riesen Raum.
Ja, genau. Ja, stimmt. Da wart ihr da.
Was für eine Location. Ist der jetzt momentan? Weiß man, was da drin ist? Also, ich habe es gehört, das steht noch so abgeschlossen da.
Bei der Metro. Oder was?
Die Schildkrötenfabrik.
Da ist was drin. Das ist ein Lager.
Ja, aber das ganze Interieur, die Küche, das war doch mega aufwendig.
Das sind Kunstwerke von Anselm Kiefer rumgelegen. Ne? Wir haben quasi neben Anselm Kiefer unser Mise en Place gemacht, unseren Stickstoff vorbeigefahren und was auch immer. Ne? Also unser Feierabendbier getrunken, das war schon richtig krass. Ey, das ist auch super interessant bei Arte. Anselm Kiefer kann ich euch empfehlen, der ist in Frankreich in seinem Anwesen, wie er da Kunst macht. Krass.
Ich habe das mal recherchiert, weil wir waren mal auf der Suche nach einem Clubraum in Mannheim. Und da habe ich gedacht, was ist denn da drin? Und es war irgendwie, es gab Bilder von irgendeinem Lagersituation da drin.
Ja, so. Krasse Location. Also vom Restaurant, das war ja damals schon wie so aus einem anderen Film da irgendwie. Und ja, vielleicht entweder an der falschen Stelle oder die Mannheimer waren nicht bereit oder war, glaube ich, vielleicht 10 Jahre zu früh, keine Ahnung, irgendwie hat es nicht so gepasst bei denen. Ne?
Ja.
Frage. Wir sind stehen geblieben letzte Woche. Ich habe noch eine Sache wissen, weil du das vorhin erzählt, auf der aktuellen Karte und so. Wie oft machst du hier eine neue Karte?
Generell widmen wir jeder Jahreszeit ein Menü. Ja. Das heißt, relativ einfach, 4-mal im Jahr gibt es eine neue Speisekarte. Immer in der Woche um den 21. jeweils halt März, Juni, September und Dezember. Und in der Zeit wird halt einmal die komplette Karte bis auf so ein paar Signature-Sachen getauscht. Manchmal ist es auch so saisonal, wie bei Spargel. Den Spargel gibt es erst ab der Hälfte des Frühlings und geht dann vielleicht noch ein Stück in den Sommer rein, wird dann das getauscht. Aber grundlegend ist das Ziel, alle Gänge einmal zu tauschen und dann unter der jeweiligen Jahreszeit zu präsentieren. Und das ist für uns ein guter Turnus, um wieder was anderes zu machen. Für die Gäste, die ja jetzt nicht mehr so wenn jemand 4-mal im Jahr hier gewesen ist, dann war wirklich sehr fleißig beim Reservieren oder hat einen guten Kontakt zu uns und muss dann auch noch bereit sein, so oft essen zu gehen. Und ich denke mal, für alle ein super Takt, so 4-mal im Jahr.
Ja. Und gibt es einen Tisch, was die Jahreszeiten überdauert, so eins, was sich immer wiederholt, beziehungsweise
also das eine Tisch, was ich schon lange mache? Also wir haben den Schweinewedel seit boah, schon seit, glaube ich, vor hier immer auf dem Menü. Ich glaube, der wurde damals entwickelt, nee, das weiß ich genau, in Mannheim sogar, in der Manufaktur, als wir dieses Pop-up zwischen dem ersten und dem zweiten Laden hatten.
Da war ich auch Gast, ja.
Da hatte ich einen Sous-Chef, den Marcel aus Hamburg, beziehungsweise er kommt aus Rottweil, aber war bei mir im Oben für anderthalb Jahre und hat diesen Umzug quasi noch mitgemacht hierher, die erste Phase. Und mit ihm zusammen, also er hatte die Idee, wie wäre es denn, wenn wir mal Schweineschwanz mit irgendwie integrieren, also wir wollten das Schwein machen. Und auch eine witzige Story am Anfang, wo bekommen wir das denn her? Ja, er hat es schon mal bei einem Kollegen, wo er in Österreich gearbeitet hat, da hat er das schon mal mit Rotkohl gegessen irgendwie und er fragt ihn mal. Und dann hat er, glaube ich, echt da irgendwie gefragt, wo bekommt er das? Ja, er kann er uns schicken. Ja, okay, kein Problem. Aber ist ganz komisch, wenn du mit der Post Schweineschwänze verschickst. Wir mussten dann beim Zollamt das irgendwo abholen und noch extra Gebühr zahlen. Also es war auch nicht so cool. Und dann haben wir uns natürlich erstmal schlau gemacht, wo bekommen wir das her? Und haben Metzgereien angefragt. Und die ersten Tests waren auch noch nicht so weltbewegend. Hatten es dann aber irgendwann so weit, dass wir es servieren konnten. Und haben es auch in Mannheim das erste Mal serviert. Und Idee war so ein bisschen mit Apfel und Schnittlauch und so. Und dann kam noch Meerrettich dazu. Also im Prinzip haben wir den Sous-Vide gegart und gepoolt und einfach aufgeklappt gebraten. Mittlerweile ist das Verfahren ein bisschen, das hat sich hier auch in den letzten 5 Jahren noch weiterentwickelt. Also wir haben da so eine ziemlich gute Methode mittlerweile entwickelt, wie wir das garen. Also machen einmal die Woche. Und das ist so, also damals in der Manufaktur ist das zum Signature-Dish erkoren worden, quasi von den Sternefressern. Das ist so einer der sehr, sehr bekannten Foodblogs, die gerade in der Anfangszeit quasi sehr aktiv waren. Jetzt ein bisschen wenig, aber früher war das so das Ding, worüber die ganzen, wenn du als Restaurant bei Sternefressern quasi porträtiert wurdest mit deinem Menü und als Team, das war schon eine coole Sache und das hatte super, auch in der Szene eine hohe Reichweite und wie gesagt, da war Instagram und die ganzen Blogs, die es jetzt gibt, waren da nicht so groß und ich glaube, das waren so die ersten großen, haben auch damals Cooktanks, also so Kochsymposien in verschiedenen Restaurants veranstaltet, waren immer am Zahn der Zeit und haben das immer sehr, sehr gut aufgearbeitet und waren damals auch, glaube ich, oder bis heute immer noch Fans von uns, waren in allen Location-Essen, die wir hatten mit dem Oben und auch in dieser Manufaktur und haben das quasi damals so ein bisschen als Götterspeise auch, das war so eine extra Ehrung noch, wenn der Eingang dabei war, der eine Götterspeise war, dann hast du echt auch dir was drauf einbilden können und haben dieses Gericht noch in der Anfangsphase schon zur Götterspeise hervorgehoben und erkoren und bin auch Marcel bis heute dankbar, dass er diesen Einfall vom Schweinewedel hatte. Also wir haben ihn dann Schweinewedel genannt, um das so ein bisschen, ja, manchmal
Schwanz
dann,
klingt halt.
Ja, Schweineschwanz ist so, ja, aber auch so eckte an und auch immer noch, wenn wir auf dem Menü haben, ist immer so, was ist das jetzt, Und, und wenn du auch bei Google Schweinewedel eingibst, dann kommen nur Bilder von unseren Essen.
Mega, ist aber also, ein richtig guter Gang. Ich habe den auch schon ein paar Mal.
Und der wird dann halt gebraten, nachdem er, also gepoolt, also der Knochen kommt raus, dann wird das Fleisch so ein bisschen umgelegt, wird dann ganz scharf auf der Hautseite nochmal gebraten, bis so wie so eine Kruste wie am Schweinebauch entsteht. Und dann gibt es eben diese richtig intensive Marinade. Mittlerweile sind da frische Äpfel, Boskop-Äpfel drin. Ein grünes Öl aus Schnittlauch. Also gibt es diese grünen Öle, da machen wir ein intensives Schnittlauchöl. Dann kommt noch ein Apfel, ein gereifter Apfelbalsam-Essig mit drunter und eingelegte Senfsaat. Und das gibt diese Marinade und frisch geschnittener Schnittlauch. Und das gibt diese Marinade drüber. Also wenn wir den servieren, servieren wir quasi nur diese drei kleinen Fleischstücken. Sieht am Anfang so ein bisschen so aus wie, und am Tisch kommt dann diese Marinade oben drüber und frisch geriebener Meerrettich. Und dann sieht es schon ein bisschen schicker aus, also immer noch sehr einfach, aber sehr, sehr so wie wir halt kochen. Und das ist so zum Signature-Tisch, der die Menüs überlebt und jede Karte immer drauf bleibt. Und wir haben auch eine vegetarische Version davon, aber der bleibt halt immer drauf und ist immer noch sehr beliebt.
Was ist die vegetarische Version?
Wir machen so kleine gebratene Stücke, die wir aus wie so ein, ähnlich wie so ein Falafel, aber aus Hafer und Grünkern machen. Also wir machen Hafer-Grünkern, weichen das in so einer Gemüsebrühe ein und mixen dann ganz viele verschiedene Kräuter drunter. Und machen das wie so zu einem Teig und backen das kurz aus. Und es gibt dann auch von der Textur vielleicht so ein bisschen fleischartige Geschichte. Und das ist so ein bisschen an das Fleischige rankommt, ne? Aber ja.
Gibt es Bei dir vegane, vegetarische Alternativen, wenn jetzt jemand hier reserviert?
Vegetarisch immer. Also wer die Reservierungsbestätigung geht raus und da wird immer abgefragt, wenn es irgendwelche A, Unverträglichkeiten gibt oder B, Wünsche für ein vegetarisches oder pesketarisches Menü, dann ist das immer machbar auf Anfrage. Blöd für uns natürlich immer, wenn wir es erst am Abend erfahren. Also wenn abends jemand aufsteht und sagt, wir hätten gern jetzt doch einmal mit Nussallergie oder einmal vegetarisch, ist für uns doppelt blöd. Nicht, weil wir die vegetarische Variante noch schnell zubereiten müssen, sondern weil wir auch in dem Fall 13 Mal Fisch gerichtet haben oder 14 Mal Fisch. Ja. Da liegt dann halt ein Saibling da und wird nicht gegessen oder ein Stück Taube in dem Fall in dem Menü. Und teilweise ist es ja schon mal irgendwie vorgeschnitten oder angebraten oder vormariniert für den Abend und ist halt eigentlich nur so cool, wenn es halt an dem Abend rausgeht. Also ich kann diesen Saibling dann vorbereitet mit dieser, momentan haben wir da so eine Haube aus so Radieschen drauf, kann ich dann nicht nächsten Tag nochmal nehmen, dann zieht der Essig durch und du weißt, wie es ist. Ne? Und also es ist doppelt für uns blöd, A, weil wir nochmal kurz in Stress kommen, die vegetarische Variante zubereiten und B, weil wir dann wahrscheinlich eins selber essen oder nicht benutzen können für den Tag. Deshalb machen wir sehr gerne vegetarisch. Jede Woche sind so 2-3 Gäste dabei, die vegetarisch bestellen oder irgendeine Unverträglichkeit, eine leichte Unverträglichkeit ist für uns auch kein Problem, also Gluten, Laktose, Pipapo ist alles gar kein Stress. Ist auch Gott sei Dank bei uns jetzt nicht so oft der Fall, aber das ist kein Thema. Vegan, darauf hinzukommen, finde ich als Ernährungsform sehr richtungsweisend, sehr zukunftsorientiert, aber wollen und können wir hier in der Bandbreite einfach nicht als komplettes Menü ohne Abstriche darstellen, deshalb verweigern wir das irgendwie vegan zu kochen. Also wir können es halt in den Gängen, wo es kein Stress ist, dann servieren wir die mit, aber oft ist dann auch der Veganer bereit, in dem Tag vielleicht ein vegetarisches Menü zu akzeptieren.
Okay. Noch eine Frage aus der Community ist, was gibt es denn hier so zum Essen für euch als Personal und wer kümmert sich darum? Gibt's einen Plan? Also habt ihr einen Wochenplan, was ihr kocht? Ich finde es wichtig, was so Personalessen auch ist, weil man kriegt das ja als Außenstehender auch nicht so mit. Ja. Esst ihr die Abschnitte hier oder kocht ihr was komplett Neutrales?
Das ist ganz gemischt. Also teilweise wird extra was gekocht, teilweise sind das halt Abschnitte, aber eigentlich gibt es jeden Tag was. Also Mittwochs ist immer ein bisschen knapp, also Mittwochs ist quasi unser Montag, erster Tag der Woche, das ist immer ein bisschen stressiger, weil da sehr viele Produkte erstmal ins Haus kommen, die verräumt werden wollen, wo man Grundsachen ansetzt, die vielleicht die Woche über dann halten, wo man weniger Stress an der Woche hat. Aber ansonsten an den anderen Tagen essen wir eigentlich immer um 16.30 Uhr. Setzt man zusammen hin in der Küche an diesem Chefstable und da wird immer was gekocht. Also es gibt oft irgendwas mit Reis oder Pasta oder wir haben so einen Taco-Samstag, da gibt es eigentlich immer Tacos und da kommen die Reste ins Spiel. Wenn wir irgendwie so einen perfekten Würfel aus einer Gurke und einem Apfel schneiden müssen, dann wird das beiseite gelegt, an dem Tag zumindest. Und dann schneidet man nochmal klein, macht dann eine Salsa draus oder auch mal, wenn wir die Stücke von dem Schweineschwanz irgendwie schneiden oder irgendwie was mit Geflügel auf der Karte haben, dann wird das als Fleisch genommen und gibt es ja schon mal einen sehr, sehr leckeren Taco, sind wir jetzt ja auch schon immer am Perfektionieren, dass das immer leckerer wird. Und Taco-Samstag ist sehr beliebt bei uns. Also wir sind nur zu dritt, Ferdi, Mona und ich und das macht, ist eigentlich immer schön, dann immer, da setzen wir mindestens eine halbe Stunde zusammen. Und dann kann man nochmal kurz durchgehen, was am Abend so für Gäste kommen. Dann gucken wir nochmal, waren da schon mal welche da und wissen wir was über die vielleicht schon, dass wir irgendwo ansetzen können. Das ist schön, wenn wir wissen, die, also so ein Ding war, ich habe so nicht so das beste Gedächtnis für Gesichter manchmal, mittlerweile. Also es hat sich erst entwickelt. Was wahrscheinlich auch viele Gesichter sind mittlerweile, weil wir alle in der Küche haben, aber oft sind halt Gäste schon 2-3 Mal da gewesen und ich darf mittlerweile nicht mehr sagen, sind sie das erste Mal da? Nee, wir waren schon 3-mal da.
Du auch wahrscheinlich, oder Paul?
Ist schwierig, also ich sag dann eher so umgekehrt und kann das andersrum lenken und sag dann eher, sie waren schon mal da, oder? Richtig. Und dann ist es nicht so schlimm, wenn die sagen, nee, waren wir noch nicht. Das ist nicht so schlimm, aber muss ja irgendwie anfangen manchmal. Und aber Perso-Essen, wichtige Komponente auf jeden Fall. Mal gibt es auch nur Salat, oft auch vegetarisch. Aber einfache, schnell gekochte Sachen.
Hat der Taco Saturday? Taco Tuesday war doch LeBron James, oder?
Der Basket, ist es so?
Also LeBron James.
Ja, aber warum macht er das?
Der hat das irgendwie auf Social Media vor 2 Jahren oder so immer Taco Tuesday in die Kamera geschrien. Und seitdem gibt es Taco Tuesday. Ich glaube, der Typ war das.
Aber hat er, aber gibt es das denn auch bei ihm oder gibt es einen von ihm?
Bei ihm gibt es immer Tuesday, gibt es immer Tacos. Ach,
geil, ja.
Und dann haben das irgendwann die Lakers aufgegriffen und seitdem ist das so ein Ding irgendwie.
Ja, gucke ich das erste Mal seit bestimmt 20 Jahren wieder NBA mittlerweile. Also mein kleiner Sohn spielt auch Basketball, der große Fußball. Und seitdem der Kleine so ein bisschen wieder mit Basketball zu tun hat, bin ich auch wieder so, als ob das früher geguckt, die ganze Michael Jordan-Ära. Um mal kurz abzuschweifen, aber das erste Mal wieder bei auch NBA so ein bisschen verfolgen. Jetzt sind die Lakers gerade ins Conference-Finale eingezogen. Oh, ja. Wir haben ja da einen deutschen Spieler dabei. Mhm. Bin ich echt
guter
sehr gespannt.
Guter Vorname hat der Mann.
Ah ja, wie heißt der nochmal?
Dennis Schröder heißt
Dennis.
Ja, cooler Typ auf jeden Fall. Bin ja sehr gespannt, was da, ob die noch was reisen. Aber die haben jetzt, glaube ich, einen harten Gegner erstmal.
Jetzt geht's ab, jetzt geht's gegen Nikola Jokic. Ja.
Mhm. Ja, die gegen die werden, glaube ich, so. Daran werden sie es, glaube ich, schon zu knabbern haben.
Ja. Mal sehen. Aber ich schaue es auch voll dabei. Gut, weiter geht's.
Wo würdest du denn gerne mal essen gehen, fragt auch jemand aus der Community. Also, gibt es irgendwas, was du gerade auf dem Zettel hast oder schon eine Reservierung getätigt? Wo geht's hin? Oder was ist so das nächste Go-To? Was findest du spannend? Was passiert gerade in deinem, in deiner Bubble, in deinem Kosmos? Was,
ich habe noch nichts auf dem Zettel, was Konkretes, weil ich muss ganz sagen, in letzter Zeit ist so gar nicht so viel mit Essen gehen gewesen, ist aber auch nicht so schlimm. Also mit meiner kleinen Familie und so, da ist immer die Zeit so ein bisschen auch da eingetaktet und bin da auch ganz glücklich mit, auch nicht so viel jetzt so zum Essen rumzureisen und so weiter. Aber definitiv wäre so ein ganz großer Wunsch, mal zu unserem gemeinsamen Freund, zum Niklas zu gehen, der jetzt vor 3 Wochen erst den 2. Stern bekommen hat. Ja. Ich glaube, der kocht ganz groß auf und das hat auch jeder gesehen, dass das dass die 2 Sterne über früher oder später auf jeden Fall, aber relativ schnell insgesamt kommen werden. Und jetzt hat es im 2. Jahr geklappt. Also ich habe mich da mega gefreut. Also bei ihm auf jeden Fall, auch bei dem schon besprochenen Benjamin Pfeiffer und Bettina mal essen zu gehen mit diesem krassen Konzept, was sie da an den Start gebracht haben. Also ich meine, das Konzept gab es schon vorher, aber mit welchem Umfeld, die das jetzt nochmal neu aufgebaut haben in Machenheim und das ganze Interieur und diese offene Küche und der Grill und ich glaube, die sind auch zu höherem schon geweiht jetzt, also die werden auf jeden Fall auch hart durchziehen. Also die 2 Restaurants definitiv hier in der näheren Umgebung. Ja, generell glaube ich auch so die ganzen vegetarisch angehauchten Sterne-Restaurants finde ich sehr interessant, so das Tian, 7 Swans auf jeden Fall auch, aber es ist nichts konkret auf dem Plan, wo ich jetzt demnächst bald essen gehe, aber das sind auf jeden Fall, aber also an Restaurants, wo man hingehen möchte, mangelt es auf jeden Fall nicht, also immer gucken, was liegt da, wenn man so unentschlossen ist, glaube ich, also als Koch ist es, glaube ich, einfacher zu entscheiden, wo man hingehen möchte, aber als Gast an sich, ich glaube, kriegt man erst mit der Zeit mit, was einem besser gefällt, eher diese Hochküche oder diese ganz eher natürliche Küche und ja, und auch wichtig, welche Leute dahinter stecken, glaube ich auch. Das macht den Abend dann auch, glaube ich, auch perfekt.
Total, ja.
Gibt es irgendein Restaurant, von dem du dich in der Vergangenheit hast und auch in der Gegenwart vielleicht auch inspirieren lassen? Für deine Stilistik? Weil du meintest ja vorhin auch, natürlich irgendwie, es gab schon mal alles, ne?
Ja,
alles schon mal gemacht. Das ist wie ein guter Song, das gab es auch schon mal, ne?
Wir versuchen schon alles, was wir irgendwie rausgeben oder was wir neu konzipieren, schon unseren Anstrich zu geben, indem man das irgendwie, falls man das sagen kann. Viel darüber geht auch über das Geschirr und also mir gefällt mittlerweile so diese umso zurückgefahrener das Ganze wirkt, so rein optisch, umso interessanter eigentlich, aber es muss aber auch noch nach was aussehen. Also das ist, glaube ich, genau dieser ganz schmale Grat zwischen einfach, aber nicht zu einfach, aber trotzdem irgendwie stylisch und dieses, ja, aber wenn man teilweise mal guckt, was so, wenn man jetzt mal die 50-Best-Liste anguckt, was da immer neben dem Küchenchef-Foto für ein Gericht noch platziert ist, es ist krass, wie einfach diese Gerichte aussehen. Mhm. Das ist teilweise irgendwie eine Nocke mit irgendwie einem Kraut drüber oder also meistens siehst du nur 2 Sachen. Also guck dir mal diese ganzen Bilder an und ich glaube, das hat so heutzutage viel über die Optik. Das hat, glaube ich, viel in meinem Kopf die letzten 10 Jahre getan, um einfach so Optiken oder Präsentationsformen von Gerichten irgendwie, das hat viel bewirkt. Und also mir gefallen unsere Gänge auch am besten, die puristisch sind. Also wir haben auch Gänge, die sich aufbauen oder wo viel drauf ist. Aber die puristischen Gänge, dann sind schon die in Perfektion abgeliefert. Da gibt es auch, aber auch ja, super viele Vorbilder da auch. Und ja, auch wie Niklas jetzt kocht oder so. Der war letztens auch in diesem Jordanär, hast du es mitbekommen, Essen, wie die da kochen. Oh, Wahnsinn, wie klar diese Linie da auch ist. Ja, und,
total.
Ja gut, der Küchenchef rastet wahrscheinlich schon aus, wenn da der grüne Fleck auf der falschen Stelle ist.
Sehr wahrscheinlich.
Ja, um auf dieses Gespräch von der ersten Folge zurückzukommen. Ja.
Ja. Gibt es da bestimmte, also wir hatten es ja vorhin auch über so Thema Kunst und Küche und oder Anrichte, Form und so weiter. Gibt es irgendwas, wo du sagst, diesen Kniff oder diesen Kontrast, den suchst du immer auf deinen Tellern? Farbe, mal abgesehen jetzt vom geschmacklichen Kontrast, sondern in der Präsentation, Form, Farbe, ist es eckig, ist es rund, halbmond, weißt du so? Ja,
also eckig bin ich nicht so ein großer Fan von. Also es ist ganz, ganz selten, dass bei uns irgendwas eckig geschnitten wird, also ein größeres Stück auf dem Teller eckig. Jetzt momentan zwar schon ein Stück, aber generell versuche ich immer organische Form. Also viel wird ausgestochen oder irgendwie in einem runden Kreis angerichtet oder so. Also es sollte irgendwie organisch sein, weil alle unsere Teller auch organisch sind und so einen, eher so einen natürlichen Anstrich haben. Aber ich muss sagen, das mache ich ganz intuitiv. Also ich habe da kein Leitbild oder keinen Leitfaden im Kopf, wo ich sage, das und das, so muss es sein, es muss mich ansprechen und wenn es mir gefällt, dann passt es auch meistens zu unserer Küche. Und ja, umso freier man da, glaube ich, ist und umso unverkrampfter man da rangeht, klar, so eine neue Karte ist immer ein großer Act für uns, so das umzuschwenken und so weiter. Aber manchmal ist auch sich ein bisschen weniger Gedanken zu machen, irgendwie nützvoller. Also Matthias Schmidt hat das auch mal zu mir gesagt. Also ich glaube, den hat es letztens auch mal erwähnt. Ne? Ja. Weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang, aber er hat mir auch mal gesagt, ey, manchmal musst du einfach ein bisschen faul sein und vielleicht, er hat mir das anhand von einem Kartoffelgitter mal erklärt, was seinem Küchenchef ihm gesagt hat. Er hat ihm, der hat wohl irgendwie eher so ein Kartoffelgitter gelegt und ist so ganz aufwendig als Garnitur in der Pfanne so gebraten und hat eine halbe Stunde gedauert, 5 Stück so in der Art. Und dann hat der Küchenchef einfach gesagt, hier, nimm doch mal einen Kartoffelchip und frittier den oder keine Ahnung. Weniger Arbeit, aber viel mehr Effekt und manchmal muss man sich, glaube ich, einfach zurücknehmen und sagen, macht diese Arbeit geschmacklich Sinn? Und meistens wird es dann so puristisch und dann brauchst du vielleicht noch so ein bisschen Gespür für die Optik, dass das passt. Und ja, das ist, glaube ich, so das zusammengefasst, wenn man es irgendwie kann.
Ich finde ja Tanja Granditz super spannend.
Auch, ja,
war ich auch noch Farben. Nie da auf dem Stucki in Basel, 2-Sterne-Köchin.
Mega, mega, mega.
Die kocht nach Farben. Also ihr ganzes Geschirr, also wenn jetzt die Farbe Purpur, keine Ahnung, vorgegeben ist, dann ist alles Purpur auf dem Teller und es ergibt halt auch Sinn. Sie macht sich da sehr viele Gedanken drüber. Ich war noch nie da, aber das ist zum Beispiel was, wo ich sagen würde, Stucki Basel steht schon ganz lange immer auf meiner Liste. Das sieht
wunderschön aus, diese Teller, also ja, aus den Kochbüchern zumindest. Also ja. Wenn dann grün, also das ist ja auch nicht nur ein Grün, dann sind das ja 10 Grün.
Ja.
Ja, so ineinander übergehend und das, ja.
Andreas Caminada, auch super Bildsprache.
Wahnsinn.
Auch Schweizer, 3-Sterne-Koch.
Ja.
Den mag ich auch sehr gerne.
Stimmt, du hast so ein Home-Cooking-Buch von ihm zu Hause, ne?
Ja, vegetarisch auch.
Ja.
Oder vielleicht ist es sogar, bin mir jetzt gerade, nee, ist glaube ich vegetarisch, das Grüne und kocht da so regelmäßig draus. Fantastisch. Fantastisch gut gemacht. Ja. Ja, okay, aber weil das ist, ich finde, ne, das ist ja auch, wenn man zu Hause, ich koche auch gerne zu Hause und oft vergisst man das ja, sich da vorher mal so Gedanken drüber zu machen. Ne, wie kann man. Und wenn es nur Kartoffelsalat und Schnitzel ist oder so, versuche ich schon auch zu Hause immer schön anzurichten. Und manchmal fällt mir das einfach auf, dass auf vielen Tellern so diverse Dinge immer gleich sind in dem Menü. Und du hast irgendwie manchmal diese wiederkehrenden Elemente, nicht nur im Geschmack. Mhm. Du hast in der Vorspeise hast du irgendwie einmal Holunderblüte und am Ende nochmal. Mhm. Und das ist so, am Ende ist es für mich, ja, sage ich auch immer, wie so ein Musikstück oder so, oder ein Roman, den man so durchliest und so. Mhm. Ja. Und das ist, begleitet einen so über eine lange Zeit ja auch. Und finde ich irgendwie spannend, weil man das als Gast ja bewusst gar nicht mitnimmt, so ganz oft. Das fällt einem eigentlich nur danach auf oder wenn man es erzählt bekommt. Ja. So, ja.
Du hast vorhin auch mal die Mona erwähnt. Mhm. Wie sind denn eure Arbeitsaufteilungen hier, wenn du drüber reden möchtest? So,
ja, klar.
Weil in der Küche ist ja normalerweise, oder früher war es so, du hast diese Posten, die aufgeteilt sind, wenn ihr jetzt nur zu zweit in der Küche seid, ist ja klar, dass wahrscheinlich 50-50 irgendwie so beim Produzieren anfällt. Ich meine,
Definitiv. Das also ist, das
muss ja auch gut geplant sein. Klar.
Definitiv. Also wird das eigentlich immer gut aufgeteilt. Also wir haben da jetzt keinen strikten Plan, aber es hat sich auch so entwickelt. Also Mona ist seit 5 Jahren jetzt hier und super, super glücklich, dass sie hier ist. Sie macht einen super, super Job und ist auch ab vom Kochen her einfach immer so ein Punkt im Restaurant, wo auch in der Küche dann die Interaktion mit den, bin ja nicht nur ich, der da redet, also sind ja alle drei, die quasi interagieren mit den Gästen auch und das ist so eine runde Geschichte schon immer und sie kennt ja auch nach 5 Jahren die ganzen Stories und, ne, und dann kommen mal Gäste, die vor 3 Jahren da schon mal da waren, die erkennt man dann durch das Gespräch vielleicht erst wieder, weil dann, ach, das habt ihr ja mal erzählt und das ist immer super witzig. Aber auf die Arbeitsteilung zurückzukommen, ich versuche schon so ein bisschen außenrum das Ganze am Gerüst zu stellen, also Speisekarte, dass Produkte angeschafft werden und neu gefunden werden etc. Nehmen sie aber überall mit hin und auch in die Gedanken mit rein. Also ich rede dann auch ganz viel und versuche irgendwie mich mit dir auszutauschen und also das funktioniert schon. Auch bei neuen Speisen, also was denkst du hierzu? Ich habe die und die Überlegung, hast du da noch eine Idee? Und dann sagt sie vielleicht, ja, machen wir vielleicht mal das und haben wir das schon mal probiert. Und so ist das schon immer so einher, also davon angefangen, rein vom Arbeiten. Wir haben einen gemeinsamen Arbeitsbeginn. Ich gehe davor meistens noch so ein bisschen Sachen besorgen, einkaufen, hierher bringen. Und dann produziert jeder so seine Sachen. Also sie macht ganz viele so, in Anführungsstrichen Garnituren, also kleingeschnittene Sachen, Blüten, Gels, Pürees etc. Ich versuche, oder es hat sich so etabliert, dass ich halt viel Fleisch und Fisch einfach so filetiere. Aber es hat jeder so sein Produkt und wenn die Karte einmal läuft, hat so jeder seinen Ablauf gefunden und seine vorzubereitenden Sachen. Und falls da irgendwie ein Ungleichgewicht irgendwie am Anfang entsteht, dass der eine viel mehr zu tun hätte, passiert eigentlich selten mittlerweile. Dann sagt man, ja, kannst du mit die Komponenten noch abnehmen? Und dann bleibt es eigentlich für die ganze Karte dann eigentlich meistens gleich, dass jeder so seine, dann weiß auch jeder seine Charge, die er noch da hat. Und ach, ich habe noch 2 Pocket-Becher von dem in dem Eis, ich muss das nächste Woche weiter produzieren und so weiter. Mhm. Also jedes Produkt folgt so einer Produktionscharge-Ordnung. Und da haben wir einen guten Flow und können uns da, haben dann einen guten Überblick. Also. Und der Tagesablauf ganz normal, also wir produzieren nebenein her, 18 Uhr ist immer schon das Ziel, dass dann alles steht, also wenn 18 Uhr irgendwas fehlen sollte, dann haben wir schon ein kleineres Problem, kommt aber auch nicht vor eigentlich und genau, also so haben wir eigentlich einen sehr, sehr schönen Alltag und ja, eine Küche mit Tageslicht, auch viel wert, das ist glaube ich auch nicht so Alltag, oft sind die ja irgendwo versteckt, ich könnte es mir aber nicht mehr vorstellen, auch ohne Sichtkontakt zum Gast, also wir können ins Restaurant sehen von der Küche aus, der Gast kann in die Küche sehen, also alles sehr, sehr offen hier bei uns, genießen wir schon, also schon eine schöne Atmosphäre.
Ich finde, es ist so ein bisschen Fluch und Segen zugleich mit diesem am Gast sein, also ja. Wir hatten ja auch diese offene Küche, aber es gibt dennoch Tage, wo du dich nicht danach fühlst zu Smalltalken mit Menschen, weil vielleicht auch gerade was schiefgelaufen ist und du vielleicht auch unzufrieden bist mit dem Ergebnis, das anders hätte aussehen können. Aber ich finde, hier passt es natürlich super rein. Ich finde auch diese Rotation mit diesem, dass man in der Küche sitzt, da bei euch total toll. Und auch, ja, Mona ist ja auch echt super lieb und auf jeden Fall eine Bereicherung. Sehr geil. Ist schön. Du guckst mich so fragend an. Nö. Ja, Ding, Robert, mal die Person, Robert redet privat. Du hast einen Segelflugschein, ne?
Hatte ich nicht. Ich hatte mal den angefangen, da war ich, glaube ich, 15. Stand kurz vor der Berufswahl und hatte wegen einem Knieschaden, musste ich mit Basketball aufhören. Ich habe vorher 6 Jahre gespielt, schon als Kind. Und habe das kurz durch Kontakt in der Familie quasi angefangen und habe das 1 Jahr lang gemacht. Also, und habe dann mal so einen Segelflugschein angefangen. Und das ist auch ein Ding, was ich bis heute irgendwie faszinierend finde, irgendwie, dass so ein riesiges Objekt ohne Motor da durch die Luft schweben kann. Und habe das seitdem noch 2-3 Mal gemacht. Also in dem Jahr schon sehr oft. Also hat man dann so Wochenende, wo man halt mehrmals fliegen darf und so weiter. Wird von so einer Kurbel hochgezogen und waren ein tolles Hobby, habe dann aber schnell gemerkt, okay, die Berufswahl steht jetzt an und das ist ein Wochenend-Hobby quasi gewesen und hat sich schnell gebissen und dann natürlich lässt man das dann schnell wieder fallen, vielleicht mal, wenn ich Rentner bin, mach ich das nochmal weiter oder so, aber eine tolle Geschichte.
Aber also, hast du auch mal irgendwie so weitergedacht in die Richtung, du willst mal richtig Pilot werden motorlose
Segeln? Ich habe sehr, sehr hart damit gestruggelt, nicht mehr Basketball zu spielen, weil ich war schon ganz okay dabei. Also schon gut. Also auch dann in unserem Bundesland Liga gespielt und auch die Auswahl vom Bundesland in Sachsen gespielt. Und habe mit 15, wie gesagt, so einen irreparablen Schaden gehabt, der auch, wo man nicht gleich wieder drüber spielen konnte einfach. Und dann war das schon wichtiger, dass das erstmal heilt. Und um das irgendwie zu kompensieren, war, glaube ich, dieses Jahr zwischen das letzte Schuljahr quasi da und was zu finden, was mir richtig Spaß macht. Und um vom Basketballgedanken so ein bisschen Abstand zu nehmen, war das so das Jahr, um das zu flicken. Aber dann, ja, also als Koch weiß ich selbst, so ein Wochenend-Hobby, das
schwierig.
Ist ein bisschen schwierig und habe es dann auch aus den Augen verloren. Und das, irgendwann bin ich nochmal geflogen zwischendrin. Also kann man ja eigentlich immer als Gastflug überall neben Verein buchen. Vielleicht mache ich das auch mal wieder. Ein guter Punkt eigentlich. Ja.
Kurz, mein Schwiegerpapa ist Lehrer.
Ja, hm. Oh, vielleicht. Ja. Ja.
Eine gute Connection. Segel und Motor.
Wo ist das?
Neustadt an der Weinstraße.
Ja, coole Gegend auch zum Fliegen. Da hast du ja auch viel Thermik durch die Waldränder.
Genau.
Da bricht ja immer die Thermik auf und so.
Ja. Cool. Der ist in Rente. Der gibt richtig Gas jetzt. Liebe Grüße,
ich bin einmal übers Oben geflogen noch mit einem befreundeten Gast und auch der hat eine Cessna im Mannheim stehen. Mhm. Und mit dem sind wir mal einmal eine Runde, eine Stunde über Heidelberg, Mannheim, Ludwigshafen und übers Oben gemacht und haben mal die Region mal richtig von oben kennengelernt. Das war auch sehr, sehr gut.
Ja.
Bist du ein adrenalingeladener Mensch? Brauchst du sowas? Also Höhe macht dir in dem Fall keinen Problem, wie man sieht. Aber ja,
vor sowas habe ich auf jeden Fall keine Angst. Ich suche jetzt den Kick zwar nicht dafür, also keineswegs, aber ich finde so Höhe finde ich interessant. Also,
deswegen auch oben, ne?
Ja, genau, nur deshalb. Ja, fragen auch übrigens oft Gäste, wie der Name zustande gekommen ist. Wollt ihr das vielleicht kurz fragen?
Ich hätte noch eine Frage. sag mal, der Name oben, wie kam der eigentlich zustande?
Das ist aber jetzt eine gute Frage.
Ganz Frage
auch oft Gäste.
Ich meine, hier steht ja was an der Wand, ne?
Genau, wir haben es auch hier nochmal als Austrag aus dem Duden, quasi haben wir so einen Duden-Eintrag gefunden, als wir hier oben hergezogen sind. Und wir haben so ein paar visuelle Sachen mit Kreide an die Wand gemalt. Und das ist eins von denen. Und da ist nochmal wie in so einem oben, wie in so einem Dudenbuch quasi, das oben geschrieben. Und da steht Punkt 1, also oben Adverb. Erster Punkt, sodass etwas in der Höhe über jemanden oder etwas ist, das Restaurant, als Beispielsatz, das Restaurant liegt oben auf dem Berg. Und das ist, genau so haben wir das auch mit dem Restaurant im Duden gefunden, haben gesagt, okay, das kopieren wir und schreiben das dann an die Wand. Aber daher kommt der Name tatsächlich nicht. Als wir in Lingenthal, also in diesem Landgut vor 10 Jahren geöffnet hatten, war schon in der Bauphase, also in der Umbauphase, dieses Hofgut wurde ganz groß restauriert, also jedes Gebäude wurde in neuen Stand gesetzt, dann der Hof, ein See angelegt etc. Und mich haben quasi damals die Eigentümer, Investoren dafür geholt oder gefragt, ob ich mir das Restaurant oben, also das Restaurant, das Gourmet-Restaurant von diesem Ensemble quasi mich drum kümmern möchte oder als Küchenchef eingesetzt werden möchte und das war halt schnell gemacht und dann war ich quasi noch in der letzten Dreivierteljahr in der Bauphase dabei, wo es noch für kein Objekt irgendwie Namen gab und da ist der Name oben entstanden, indem wir eigentlich lange, die Planung lief und es wurde auch schon über Tische und Besteck und Geschirr und Kücheneinrichtungen in diesem Restaurant, in dem Gourmet-Restaurant festgelegt und das lag im Haus unterm Dachstuhl, also es war so ein altes Fachwerkhaus und im oberen Dachstuhl sollte das Restaurant, war das Restaurant angesiedelt. Und dann, wenn man sich zusammengesetzt hat mit der Planung, in der Planungsphase, wir hatten schon ein paar komische Vorschläge fürs Restaurant, irgendwie Fachwerk oder damals gab es auch so Restaurants, die Nummern hatten, so 1750 und so, ne? Nicht 1750, aber halt irgendwie, ne? Also irgendwie so eine Nummer zu geben oder wie gab es da komische Vorschläge und irgendwann kam der, haben wir dann immer, wie machen wir es denn oben? Welche Gläser nehmen wir denn eigentlich für oben?
Naja.
Weil wir also unten saßen, im Biergarten oder unten im Haus. Und dann, wie machen wir das denn da? Wir müssen doch die Küche für oben fertig planen. Und wir brauchen noch Personal für oben. Und irgendwann war das so ein geflügeltes Wort. Und dann hat der Eigentümer hat dann irgendwie gesagt, ja, lass es doch einfach so nennen, wie wir dir eh die ganze Zeit schon sagen. Lass uns doch oben dazu sagen. Ist ein kurzer, prägnanter Wort. Es trifft in vielen Aspekten zu. Also die Örtlichkeit war damals auch schon am Berg. Also auf der anderen Seite vom Königstuhl, nicht ganz so hoch wie hier, aber auch schon am Berg. Im Gebäude selbst lag es oben Und der Anspruch war halt auch irgendwo oben. Und ja, vier Buchstaben, ich glaube, ist ganz gut für ein Brand.
Total.
War schnell gemacht und dann, also hat keiner, also das Wort viel war, keiner mehr am Überlegen, ob es das sein könnte. Das war dann klar. Und seitdem heißt es so. Und oft werden wir auch gefragt, ob es wegen dem Film so heißt. Haben wir auch so ein paar Gimmicks jetzt mittlerweile gemacht mal, aber das heißt nicht wegen dem Film oben, sondern wegen dieser Geschichte von damals.
Das ist ein Zeichentrickfilm, also Anime.
Genau.
Mit dem fliegenden Haus. Also
fliegendes Haus. Ja, ja. Hatten wir als das ja sogar, gibt es ja auch ein ganz tolles Foto. Wir hatten das mal aufgenommen, weil das oft Gäste gefragt hatten, ist euer Restaurant wegen dem Film so benannt? Und da haben wir das aufgefasst und haben ein Dessert gemacht, das hieß Hommage an Walt Disney oben. Und das war aus Rhabarber, Ziegenkäse und Kamille. Und da waren die Luftballons, also da war ein schwarzer, großer, runder Teller, muss man sich vorstellen. Und Estragon war noch dabei, genau. Unten war eine Panna Cotta, die genau das Haus, wo da man das oben drin war, die Form hatte, auch mit so Silikonformen selbstgemachten hergestellt. Dann waren so Kataifi-Teigfäden. Mhm. So Kataifi-Teig.
Ja, 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 klar.
Die haben wir gebacken wie so Ballonschnüre. Dann haben wir alles oben, diese Ballons überall von diesem Haus aus Rhabarber-Eis, Rhabarber-Panna-Cotta, Rhabarber-Gelee, Ziegenkäse abgedreht, irgendwie noch was aus Kamille, waren halt so ganz viele kleine, runde Geschichten oben dran. Es gab halt, wie das oben will, das war
aus wie so Luftballons,
das,
wo das
bisschen Haus verspielt damals noch, super schwierig oder aufwendig anzurichten, aber hatte so einen kleinen Witz im Bild halt, ne?
Ja, du hattest früher ganz viele Gerichte, die so total verspielt waren. Ja. Dein Kopfsalat, mit dem auch sehr prägnant, das hast du bestimmt schon mal gesehen, sieht aus wie ein Gehirn, das so blutet und mit so Kopfsalat noch dabei war, richtig wild. Also das ist schon eine geile Bildsprache, auf jeden Fall super schön. Aber du hast dich schon eher zurückentwickelt, was jetzt dieses Auffällige angeht.
Ja, stimmt. Und, ja, ist auch nicht mehr so nötig. So. Mhm. Ich glaube, damals zu der Zeit war das ganz gut, um so zu zeigen, hier sind wir. Mhm. Und auch da haben die Sternefresser die Kopfsache so extrem gepusht und so weiter. Mittlerweile ist glaube ich, der, guck mal, das ist Eis von diesem Gehirn. Also das ist dieses Gehirn von dieser Kopfsache war damals ein Roggenbrot-Eis. Heute wäre mir, also das musste ich ja erstmal in diese Gehirn Silikonform reindrücken, dann musste ich das so festfrieren im Schockfroster, dass das hart genug ist, dass es ohne die Form zu verlieren rauszupressen geht und du weißt, ein Rahmeis im Schockfroster durchzufrieren, dann musstest du das gelieren mit diesem leichten roten Überzug, dann musstest du auch gucken, dass es wieder genau am Tisch quasi oder am Gast die richtige Konsistenz hat. Also viel zur Lasten des Produkts, aber zum Vorteil für die Optik. Und heute würde ich dieses Roggenbrot-Eis, was übrigens sensationell schmeckt, dieses Eis mit gerösteten Roggenbrot-Aromen, würde ich versuchen, einfach nur so frisch wie möglich aus dem Pakujet auf den Teller zu machen. Und das ist nur wenige Sekunden zwischen Löffel verlassen und bis zum Gast einfach braucht. Ne? Ja. Dann weißt du, was ich meine. Das ist, glaube ich, total. Das spürt dann der Koch schon, ob das jetzt ein Eis war, was in der Silikonform war oder der gute der Gourmet spürt das schon, ob das Eis die perfekte Konsistenz hat oder nicht. Und ich glaube, da machen wir viel zugunsten des Geschmacks und nicht zur Optik.
Es reduziert da, also es wird reduzierter auf den Geschmack geachtet. So habe ich das Gefühl, irgendwie nicht mehr so, nicht mehr so die Optik und so, ne? Auch dieser handgemachten Teller, alles, was ein bisschen erdigere Farben hat, nicht mehr so das plain Weiße mit einem kleinen Teller und einem riesen Rand und so. Obwohl das da natürlich auch noch gibt, aber ich persönlich mag das auch, wenn es ein bisschen organischer ist. Mhm. Also auch zu Hause beim Besteck und so.
Ich sage ja, der nächste große Hype sind wieder Glasteller. Ich glaube, es geht wieder in Richtung Glasteller. Man wird die nächsten Jahre sehr viel auf Glas sehen.
Sehe ich aber schon Glas viel, auch so gerade so geschliffen ist. Ne? So also was so Max Goldberg und auch Benny viel macht, so mit diesen geschliffenen Glasteller, finde ich auch ganz gut. Aber ich hoffe, kein klares Glas, weil das ist ja Polierarbeit ohne Ende. Ne? Ja, so richtig poliertes Glas, ey, wow. Ja.
Also was bei in der Bar-Szene gerade drüber schwappt, sind japanisches Drinkware. Das ist gerade mega en vogue.
Was ist das?
Also einfach ist ein Gläser, aber so also mundgeblasene Sachen, die auch ein bisschen dicker sind und mit so Farbeinschlüssen und so Blasen. Oh, cool. Und das sieht wirklich fantastisch aus. Kann man mittlerweile, also kostet alles einen Euro.
Ja.
Ist aber gerade so, ich habe auch gerade nach welchen gesucht. Also
hast du ihm schon mal von dem Glasbläser erzählt? Von dem Schwarz?
Von Michael Schwarzmüller? Ja, wir haben genau schon aus den Gläsern schon zweimal getrunken.
Geil, ich kenne die auch vom Isakaya und so. Ja. Lochner, der hat ja auch im Weinhandel stehen. So, ja, fürs Wasser und so, ja.
Cool.
Ich habe noch eine Frage an euch beide. Und mein Schwager war neulich 3 Sterne essen und es ist was passiert, also er hatte ein Haar im Essen, Leute. Was macht man da in 3 Sterne? Ist das, also wenn dieser Teller zurückgeht in die Küche, was passiert da? Was geht da ab?
Also man kann vorneweg mal sagen, selbst schuld, weil heutzutage ist dieses Kopfbedeckung-Ding ist irgendwie nicht mehr gefragt, gefühlt. Ich weiß nicht, ja, ihr tragt keine Kopfbedeckung, wir tragen keine Kopfbedeckung oder haben keine getragen. Und das verfolge ich auch schon die letzten Jahre und so. Es ist auch, weil ja jeder irgendwie modern und cool wirken will, ja. Trägst du nicht mehr diese Hüte. Vielleicht trägt die ein oder der andere irgendwie mal eine Cappy oder irgendwas. Aber so generell hat keiner mehr eine Kopfbedeckung auf.
Das ist krass eigentlich, dann, gell? Dass das auch gar nicht so eingefordert wird. Es ist vollkommen akzeptiert ohne Kochhut. Also es gibt welche, die machen das da richtig konsequent, so die Franzosen, glaube ich. Und auch, wo ich es auch mal gesehen habe, richtig cool, beim Konstantin Filippo.
Ja.
Die haben so schwarze Klamotten, alles schwarz, die ganze Küche und schwarze Kochhüte. Das sieht cool aus. Mhm. Aber irgendwie hat das komplett weggegangen. Aber Haar in der Suppe oder Haar im Essen, boah.
Ja, also, ist grenzwertig.
Halt so. Was hat er gemacht? Also erstmal von der Meldung hat er es reklamiert, hat er es angesagt?
Ja, es wurde reklamiert und dann wurde
man Schreie aus der Küche gehört?
Es war halt ein blondes Haar.
Ist nur jemand so abgedeckt rausgetragen worden.
Nee, es wurde zuerst unterstellt, dass das Haar von ihnen sei. Also von den Gästen.
Boah, grenzwertig, ja.
Schwierig, ne? Es war halt ein blondes Haar und sie sind beide nicht blond.
Wow.
Und dann ist es zurückgegangen und dann haben sie den Gang neu bekommen, also seine Verlobte, und haben dann 2 Gläser teuren Champagner gekriegt. Das war's. Und da habe ich dann auch gesagt, das ist eigentlich nicht okay. Bei einem 1.000 Euro Dinner, weißt du.
Das ist schwierig. Mein Haar ist schon krass. Ne? Also ja. Bei solchen Gängen ist ja die Aufmerksamkeitsspanne für einen Teller so hoch, also bei 3 Gänge-Gerichten, da steht ja wirklich 2-3 Leute um den Teller drumherum, das ist da keinem aufgefallen. Das muss ja irgendwie verarbeitet gewesen sein, fast irgendwie. Aber es grenzt
mir. Also es lag nicht oben drauf, es war so drin irgendwie.
Ich frage mich auch, wie viele es einfach nicht sagen. Oder manchmal tun sie es dann extra so platzieren auf dem Teller, dass man es beim Abräumen auf jeden Fall sieht oder sowas, keine Ahnung. Wir hatten am Samstag erst den Fall, kein Haar, aber ich habe euch von diesem Spargelgericht erzählt. Und da sind halt super viele gesammelte Sachen dabei. Und das ist nicht das erste Mal, dass es passiert, aber das hat man schon öfters. Gerade die Taubnesselblüten, die sind ganz oft kleine Häuser für Ameisen. Kennst du, gell?
Mm.
Und dann haben wir halt diesen Teller fertig ausstaffiert mit den ganzen Blüten und den ganzen Sachen von unseren Wiesen. Und dann mache ich zum Schluss noch diesen Spargelschaum da drauf auf dem Teller. Und wir hatten 4-mal eingesetzt beim Gast. Und der eine, dann habe ich den Gang erklärt am Tisch. Und jetzt mache ich noch diesen Schaum aus rohem Spargelsaft. Da sagt der eine, ja, können Sie gerne machen, aber können Sie noch die Ameise vorher runternehmen?
Das ist unangenehm.
Nee, auch. Ich muss sagen, also wären wir vielleicht vor 10 Jahren viel unangenehmer gewesen. Mittlerweile weiß ich, das sind Sachen, die wir von unserer Bio-Wiese pflücken. In anderen Restaurants musst du für Ameisen richtig Geld bezahlen.
Kohle hinlegen,
sprich,
ja.
Sprich, das ist ja vielleicht auch so ein Punkt. Also ich finde Ameise weniger schlimm als Haar, ganz klar. Sollte natürlich nicht passieren, aber die haben wir dann runtergesammelt und haben denselben Teller wieder eingesetzt.
Ja, also um die Frage so ein bisschen zu beantworten, wenn das jetzt, egal ob es jetzt ein 3-Sterne-Restaurant ist oder ein 1-Sterne-Restaurant, und das kann halt einfach passieren. Ich würde jetzt als Gastronom jetzt nicht sagen, oh, das ist mir jetzt so super angenehm, wir schenken Ihnen jetzt das komplette Menü. Ne? Wenn ihr jetzt halt 2 Gläser Champagner bekommen habt, ich meine, mehr als entschuldigen können Sie sich nicht. Was unangenehm war, dass Sie das versucht haben zu unterstellen, dass es vom Gast selbst ist. Das ist natürlich eine Situation, die darf nicht passieren. Aber ich weiß nicht, ist halt ein Haar, weißt du?
Ja, ich frag mich halt, da muss man doch aber es war so irgendwie, es war halt egal, weißt du, wenn du sagst, die Ameise, ja okay, das passiert, weil die Blume kommt von da drüben aus dem Fenster, guckt da raus, da haben wir sie gerade vor 2 Stunden gesammelt, es tut mir leid, dann ist es irgendwie was anderes, wie halt in der klinischen Küche, im Lassiette in Reims, in einem 3-Sterne-Bunker, wenn die halt sagen, ja, das ist halt euer Haar, beziehungsweise halt
genau, sich das irgendwie, ist ja einfach ist halt ganz klarer, ne? Ganz klarer falscher Umgang mit der Situation. Ja. Also wäre das bei uns jetzt passiert, würde ich mich entschuldigen, im Zweifel auch irgendwie auf vielleicht ein Getränk einladen oder den Gang. Also wir können ja sagen, wir können irgendwie keinen Gang löschen, aber vielleicht das Menü vielleicht um 15 Euro billiger machen, dass da quasi ein Gang rausgeht. Aber wenn es wirklich relevant ist, aber dem Gast irgendwie was in die Schuhe zu schieben, weiß ja in dem Moment keiner. Als ob das irgendwie in dem Moment zu sehen ist. Ne? Also du hast nur Glatzköpfe in der Küche. Dann ist natürlich schwierig, das. Aber falscher Umgang mit der Situation auf jeden Fall. Und kann man auf jeden Fall erwarten, dass das besser irgendwie gehandelt wird. Irgendwie. Und passieren kann es immer. Keine Ahnung.
Ich hatte mal ein Pflaster im Essen, im Salat.
Oh.
Das finde ich. Also sagen, das wo? Ist richtig. Es war irgendwie ein Biergarten oder so. Also jetzt kein wo? Gourmet-Restaurant, weiß ich nicht. Wahrscheinlich hier in der Region oder so. Ich weiß es tatsächlich gar nicht mehr. Aber das war, ja. Da hat jemand halt ein Pflaster um den Finger gehabt, hat Salat gewaschen und dann ist es da drin gelandet und am Ende bei mir auf dem Teller. Das ist richtig ekelhaft, ein Pflaster.
Ja.
Beim Haar kann ich irgendwie noch so ein Auge zudrücken, dann denke ich, ja, mein Gott,
ja,
ist halt gut. Ein Haar.
Genug über Haare geredet.
Ja. Lasst uns mal noch zu unseren Liedern kommen, wenn ihr wollt, uns in die Lounge setzen und langsam mal zum Ende kommen.
Jawohl.
Weil du hast noch einen Termin, damit wir das noch schaffen. Das ist gut. Und du hast auch Songs mitgebracht, ne?
Ja, ich habe auf deinen Wunsch hin 3 Songs.
Sehr gut. Das gehört dazu, Robert.
Für die Gemütlichkeit.
Für die Gemütlichkeit.
Die Musik.
Ja, dann fang doch gerne mal mit einem Lied an und wir wechseln uns dann ab. Und dann haben wir insgesamt 9 Lieder bei der Kau- und Schluck-Liederliste, die dann erweitert wird. Könnt ihr hören bei Spotify, ja.
Vielleicht ein Punkt dazu, Musik haben wir vielleicht gar nicht besprochen, aber ist vielleicht ein guter Punkt.
Noch ja, zum gerne, Ende. Gerne. Lass uns auch noch kurz darüber reden.
Alle in unserem Restaurant sind alle Sachen nicht zufällig. Also das Licht ist nicht zufällig, die Atmosphäre, so wie sie gestaltet wird und so weiter. Also wir versuchen an viele Sachen zu denken, so eben auch an Musik. Wir haben eine eigene Playlist seit 4 Jahren, die wächst und sich ab und zu mal ein bisschen ändert, aber im Grunde auch immer gleich bleibt. Also gerade das Intro-Lied, also es gibt so eine Apparativ-Musik, die ist so. Das ist eine Spotify-Playlist, Uncovers Unplugged. Und die zweite Playlist, die kommt mit der Vorspeise, fängt die quasi auch erst an.
Mhm.
Und das ist die Oben-Playlist. Und die geht mittlerweile schon viel zu lang, als dass wir die den ganzen Abend durchhören können. Aber die ist auch von uns so selektiert, dass wir sagen können, okay, das sind Songs, die sind jetzt nicht so super Restaurant-mäßig irgendwie, aber es sind immer mal so ein paar Hits dabei, ein bisschen das und hier. Also könnt ihr gerne, es gibt auch viele Gäste, die mittlerweile schon auch privat hören. Und ich glaube auch, wir kriegen auch mega gutes Feedback für diese Musik einfach auch, dass sie sagen, wow, das ist das und das Lied, das haben wir damals, als wir zusammengekommen sind, gehört auf dem Konzert oder also ganz oft Punkte, wo man Leute wieder irgendwo emotional berührt und funktioniert sehr gut. Kann ich euch empfehlen, die oben Playlist
auf Spotify. Finde ich super, dass du das so machst, weil ja, selbe Reihenfolge immer oder Shuffle?
Immer gleich, das ist ganz wichtig. Also das sind wir ein bisschen, sagen wir, sind so ein bisschen autistisch. Wenn das durcheinander kommt, dann rennen wir auch so rum. Also, nee, Quatsch, aber es ist auch so ein bisschen aufgebaut, dass erst später so ein bisschen, also erst so nach dem Hauptgang wird es auch mal ein Hip-Hop-Lied dabei sein oder mal was mit Bass und so weiter. Also davor wirst du eher so smoothere Sachen finden und auch Hits, klar, aber viele coole Sachen und ich habe auch von dieser Liste 3 rausgesucht, die vielleicht ganz gut sind.
Sehr gut.
Cool.
Dann hau mal den ersten raus, bitte.
Ja genau, und von der oben Playlist habe ich auch 3 Songs mitgebracht. Plus eines erstmal, oder?
Genau.
Der ist noch gar nicht so lange auf unserer Playlist. Das ist 4Play von Jaden Santoy. Weiß nicht, ob der vielleicht schon auf eurer Liste ist, aber der ist sehr beliebt.
Sehr gut. Paul?
Maggie Rogers, Back in My Body. Newcomerin nicht mehr, aber super
okay. Frau. Ich merke schon, ich bin der Einzige, der heute für Heidelberg die Fahne hochhebt.
Torch.
Ey, ich fange an mit, weil es von Stieber Twins auf Spotify einfach nicht das Album gibt oder auch kein Malaria in Originalversion, habe ich jetzt von Curse featuring Stieber Twins Doppeltes Risiko vom Feuerwasseralbum cool. Den gut. Song mit reingepackt.
Ja, und mein zweiter Song ist, ich glaube, ist auch mein Lieblingssong von der Playlist, seitdem wir diese Playlist haben. Weil ich irgendwie, keine Ahnung, ist glaube ich der Headliner so ein bisschen, auch das, was so ein Punkt bei dir vor uns war. Der heißt Unperfekt von Macess.
Ja.
Und das ist die Live-Version.
Sehr gut.
Sehr gut. Macess mag ich gerne. Tame Impala, The Less I Know, The Better. Punkt.
Guter Song. Tame Impala, The Less I Know, The Better. Von mir kommt von Torch.
Sehr gut.
Featuring Tony L., Als ich zur Schule ging.
Sehr gut.
Ja. Das blaue Samtalbum, ja.
Ja, und mein letzter Song ist, wie soll das anders sein, ist Oben. Von einer Zweiraumwohnung.
Sehr schön.
Ist so ein bisschen wie so eine kleine Hymne teilweise.
Sehr gut. Travis Scott kommt von mir noch. Butterfly-Effekt, weil es einfach pumpt.
Letzter Song von mir kommt von Cora E., Schlüsselkind aus dem oder vom Album Courage. Danke, Robert. Es war auf jeden Fall, sind zwei sehr schöne Folgen mit dir gewesen, die, glaube ich, für unsere ZuhörerInnen sehr aufschlussreich waren und sind. Und ich finde, du hast dich sehr gut repräsentiert, bist gut rübergekommen, warst sehr vielen sympathisch. Dank. Nee, war ein sehr vielen, gutes vielen Gespräch. Dank, ja. Danke, Robert. Danke,
gerne
danke,
geschehen. Danke. Ich, gerne wieder und euch alles Gute. Danke nochmal für die Einladung. Ihr seid auch in Natur, dich kenne ich ja schon, aber auch du war in Natur richtig, richtig cool. Und ich wünsche euch viel Erfolg mit dem Podcast weiter und dass er alle Leute erreicht. Und ich habe heute schon gehört, kleiner Teaser, ich hoffe, das klappt mit dieser Frau von diesem Film, von diesem Skichef.
Ja.
Würde ich mir wünschen, würde ich sehr gern hören.
Ja, wir werden es wissen lassen. Ich bin dran. Und wir haben auch noch eine andere Köchin oder Patissiere im Petto, die hat The Taste gewonnen, Taste. Die wird auch noch als Gast bei uns vorkommen. Hätte auch schon passieren sollen, sorry dafür. Aber Zeit, liebste Freundinnen und Freunde. Wir hauen hier im Akkord raus, ne? Jede Woche kaum einen Schluck. Das war's. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
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 Der Tisch ist gedeckt. Oh, was gibt's denn Leckeres?
Bierchen gibt's. Frühstück.
Zwei, drei Brötchen, ein bisschen Schinken.
Ohne Mampf kein Kampf.
Karottenschaums, hübsch mit Apfelperlen.
Prost, Brot, Sahne, mir renne, ich lass Champagner dabei.
Tschüsschen.
Ich hab Flavor, also kau und schluck.